Eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Als der Christian und ich den Podcast aufgenommen haben, war noch der 13. Jänner. Das war eine Woche bevor die ganzen News von DeepSeek in den Nachrichten aufgetaucht sind. Dementsprechend haben wir noch davon gesprochen, über die Vermutungen. Also jetzt wissen wir ja schon weit mehr. Also hört den Podcast so, als wäre die Veröffentlichung der Ergebnisse von DeepSeek noch in der Zukunft. Und seid gespannt. In einer übernächsten Folge werden wir ganz sicher über DeepSeek reden, woher das Modell kommt, was wir vermuten, wie es trainiert wurde und welchen Annahmen wir daraus treffen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen. Konstante Veränderung Folge 34. Frohes Neues, lieber Christian.
Frohes Neues, lieber Daniel. Jetzt habe ich darauf gewartet, das sagst du und gegenüber von mir, weil ich sage, der Fels in der Brandung.
Der Fels in der Brandung, okay. Es ist ja schon unsere zweite Folge. Wir haben ja die Folge mit Peter Hössl auch im Wiener released.
Ah ja, stimmt.
Hast du schon mehr Zeit gefunden, LinkedIn zu konsumieren?
Nein, tatsächlich nicht.
Siehst du persönlich, und ich frage das deswegen, weil ich höre ja den Podcast immer beim Schneiden und habe ihn am letzten Sonntag geschnitten, siehst du eigentlich für dich einen Wert und oder einen Sinn darin, so einen Blogpost auf LinkedIn zu schreiben? Also eben, wo du sagst, du als Person hast jetzt eigentlich nichts zum Verkaufen, du bist nicht Sales, du bist nicht selbstständig, sondern du bist ein Mitarbeiter in einer Firma. Also siehst du da für dich einen Wert, das zu schreiben?
Prinzipiell ja, weil wenn ich das gut schreibe oder halt, ich meine, ich denke dann vielleicht weniger an Blogpost schreiben, als über eben Podcast oder Videocast aufzunehmen und habe aber tatsächlich nichts davon konsequent bis jetzt begonnen durchzuziehen, weiß ich nicht, faul, aber Wert würde ich darin sehen, dass man halt mehr oder weniger sich selber vermarktet. Also wenn ich das so mache, dass die Leute gerne lesen oder gern zuschauen oder gern zuhören, dann ist es ja, um wieder auf das Zeitgeist, das ist ja ein internationales Wort, das wir gerade vorher im Off noch besprochen haben, sich selbst als Marke zu betrachten. Und das, glaube ich, würde ich sagen, ist der Mehrwert für mich.
Okay.
Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich für irgendwen anderen oder eine andere Zielgruppe auch einen Mehrwert bringt, weil sonst liest wahrscheinlich kaum wer und wird entsprechend wie, also ist auch Social Media, ist es ja.
Ja, ich glaube, das Mehrwert und Sinnstiftende ist das Wichtige. Ob es jetzt gleich direkt um Vermarktung geht, ich glaube, das spielt halt mit, aber in erster Linie gibt einmal der Community was retour. Ich glaube, dass man halt oft nicht drüber nachdenkt, was sind die Skills, die ich habe, die wert wären, geteilt zu werden.
Absolut.
Vor allem wir Techniker neigen ja dann extremst dazu, technische Posts zu machen. Und je nachdem, welche Rolle man dann hat, wäre es eigentlich geboten, Posts zu machen, die halt vielleicht technisch anknüpfen, aber nicht direkt so technisch sein müssen.
Ich würde an der Stelle mich ja ausklammern, ich bin ja kein Techniker.
Ja, aber du bist extremst technisch affin und du arbeitest in einer Firma,
das ja,
die Softwareprodukte schlussendlich herstellt.
Ich bin sehr interessiert. Aber ich würde, okay.
Und du bist ja eigentlich auch offiziell orchestrierst du ja technische Vorgänge mit dem Kunden.
Das stimmt, ja.
Ich verstehe, dass du sagst, du bist jetzt per se kein Techniker im Sinne von Programmierer oder Administrator oder Architekt, aber du hast schon technisches Verständnis. Hast du eigentlich Neujahrsvorsätze, weil du gesagt hast, du bist dann zu faul und machst dann doch keine Posts?
Ja, das ist mit den Vorsätzen, ist es ja leider, also nicht bei mir, ich habe meistens eben keine Vorsätze, aber ich sehe es rundherum, viele Vorsätze sind für meine Wahrnehmung eigentlich nur gemacht, um sie eher früher als später nicht einzuhalten, aber ich habe drüber nachgedacht, ob ich als Vorsatz fürs neue Jahr, für 25, gesagt, ich werde wirklich vegetarisch oder vegan, habe aber dann gesagt, eigentlich bin ich auch als Flexitarier glücklich und mache da jetzt nicht einen Kult daraus. Aber ja, mehr LinkedIn mehr zu nutzen ist nach wie vor ein Vorsatz, den ich mit mir herumtrage, aber auch jetzt nicht als Neujahrsvorsatz gefasst, weil das wäre dann natürlich auch schon gebrochen. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr, also für 2025, vorstellen wir sehr viel später.
Nein, ich habe keine Vorsätze, aber ich habe zu dem Thema einiges gelesen. Vor allem, es gibt ja jetzt zwei populäre Dinge, die im Jänner passieren.
Thema Vorsätze?
Ja, und zwar, es gibt ja den Dry January.
Und den Veggie January.
Richtig, genau. Und ich finde halt, also jetzt geht es mir gar nicht um die klassischen Vorsätze, sondern ich finde es aus verschiedenen Perspektiven interessant. Zum Beispiel, dass viele Leute sich in Fitnessstudio anmelden. Also aus Sales-Perspektive gibt es jetzt, die Sportindustrie probiert jetzt quasi deine Vorsätze, die du dir machst oder nicht machst, zu nutzen, um dir was zu verkaufen. Und das kann aber auch so weit gehen, dass man sich überlegt, wie macht man denn effektiv Vorsätze? Und ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Und ein Punkt ist, deine Vorsätze handschriftlich niederzuschreiben.
Weil?
Es hat in Harvard eine Studie gegeben, da hat man Studenten gefragt, wie viele ihre Vorsätze quasi niederschreiben. Und ich brich das jetzt wirklich runter. Und 13% haben ihre quasi Vorsätze oder Ziele, die sie gehabt haben, tatsächlich verschriftlicht.
Mhm.
Und diese Studenten hat man dann noch einmal interviewt, wie sie dann nicht mehr studiert haben, sondern Karriere gemacht haben. Und diese 13% war erfolgreicher und hat mehr Geld verdient als Leute, die nicht schon ihre Vorsätze verschriftlicht haben oder Ziele.
Kommt noch was?
Na?
Okay, ich habe dazu auch, weil das hat mich jetzt erinnert an was ich irgendwo wahrgenommen habe, nämlich das Thema Tagebuch zu schreiben.
Mhm.
Und wahrscheinlich dann auch handschriftlich oder wie auch immer. Aber das ist dann aus Mental Health Perspektive, dass man einfach, wenn man es nur einem Tagebuch quasi anvertraut, aber dass man sich die Dinge, die einen beschäftigen, auch selbst stärker wahrnimmt, stärker akzeptiert und sich damit auseinandersetzt oder es einfach halt auch nur niederschreibt. Und das dürft dann, das mit den Vorsätzen handschriftlich oder in welcher Form auch immer schriftlich, ich glaube, das ist durchaus, hat das psychologisch einen Effekt.
Na, es dürfte sich manifestieren. Also da muss es ja einen Grund geben.
Ja.
Und Stefan hat zu mir gesagt, Stefan Frühwirt, wenn man halt so redet über Mitarbeitergespräche und Performance Reviews, der hat gesagt, das ist halt super, wenn du immer so regelmäßig mitschreibst, in der Woche oder im Monat, was waren denn gute Dinge, die gut gelaufen sind und wo findest du, dass es noch einfach Raum gibt, um sich zu verbessern. Und das ist auch, ist jetzt kein Tagebuch per se, aber hilft dir natürlich auch, weil wenn du sagst, Mitarbeitergespräch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, und dann musst du 6 Monate Revue passieren lassen, dann kann es schon mal sein, dass man sich im ersten Moment denkt, bumm. Aber was möchte ich eigentlich reden? Was ist da passiert? Was habe ich gemacht?
Fair enough. Und ich würde jetzt an der Stelle tatsächlich dann live im Podcast, einen Vorsatz fassen, nämlich, dass ich zumindest wöchentlich Tagebuch führe.
Okay.
Und vielleicht sogar partially public. Also vielleicht nehme ich dann Auszüge damit mit in die nächste Folge schon.
Du setzt dich ja auch auseinander mit Automatisierung, AI, Agents, Prozesse für dich selbst.
Ja.
Was war da für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, ja, das macht Sinn oder da gewinne ich Zeit, das hat Vorteile für mich?
Also ich habe in mehreren Medien, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche genau das waren, aber die Vorgehensweise gehört, sich mit einem bestimmten Thema, mit der künstlichen Intelligenz, also mit welcher auch immer, auseinanderzusetzen und quasi ein Gespräch zu führen über, bitte erstell einen Entwurf für einen Fall, den ich vorbereiten soll und mach mal eine Grobstruktur und dann halt in Dialogform sich da annähern, wohin man kommt und dann das Ganze aber noch vielleicht in ein weiteres Tool oder wie auch immer weiter verarbeiten und durch diesen ist wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen so ähnlich wie diese Tagebuchgeschichte, also es ist halt nur schneller und automatischer, dieses Dialog führen und Rückmeldung auf meine eigenen Gedanken zu bekommen. Und es gibt ja inzwischen schon künstliche Intelligenzen, die dann auch wirklich reflektieren. Also wenn du ihnen sagst, nimm dieses Thema, denk drüber nach und teile deine Gedanken oder was war zwischen den Zeilen zu lesen. Und dass ich so richtig halt dann berücksichtige auch für diese Erstellung der Grobstruktur, was für wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Auswirkungen verschiedene Tiefgänge dieser Grobstruktur haben könnten.
Mhm.
Und also es ist jetzt, mein Gedanke dabei war, dass tatsächlich, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt und dann mit diesen Gedanken auch sich selbst befasst und das ein bisschen sickern lässt, dass es durchaus viel, viel mehr geben kann, als fass mir die E-Mails von gestern zusammen.
Mhm. Ja, eigentlich hast du einen wichtigen Punkt von AI gerade angesprochen, was ein Trend ist, das Reasoning.
Mhm.
Und da hat es auch eine Untersuchung gegeben, war jetzt keine klassische Studie, weil keine große Zielgruppe, deswegen mehr Untersuchung, dass Ärzte deswegen gern Generative AI nutzen, um dieses Reasoning zu machen. Also, dass die Symptome reinschreiben und schon mögliche Behandlungsmethoden und quasi sagen, und jetzt wiege ab oder beachte das aus verschiedenen Perspektiven. Und da haben sie, das war ein witziger Artikel, weil quasi jemand geschrieben hat, er ist beim Arzt gesessen, hat ein Foto gemacht und du siehst, wie der Foto am Schreibtisch sitzt und ChatGPT verwendet. So ist das quasi aufgekommen. Und das Reasoning ist definitiv ein Punkt, an den viele gerade entwickeln. Sagt dir DeepSeek was?
Nein, also mit nein, aber
DeepSeek ist ein LLM aus China.
Okay.
Und man muss die Versprechen, die gemacht haben, jetzt einmal überprüfen. Aber laut deren Aussage übertrifft das DeepSeek-Modell in den Benchmarks Modelle von OpenAI. Und davon rede ich jetzt nicht von Uralt-Modellen, sondern von GPT-4o, nicht 4o1, aber 4o anscheinend. Mhm. Und das dürfte vor allem das Reasoning sein. Und da gibt's noch zwei markante Punkte, die ich mir da gemerkt habe. Das erste ist, es ist ein Open Model, anscheinend nicht Open Source, aber Open, das heißt, du kannst es frei verwenden.
Mhm.
Und angeblich ist es ein Zehntel so günstig, wenn du es kommerziell nimmst, als eine Lösung für OpenAI. Und das ist natürlich ein spannender Ansatz, dass wir da jetzt sehen, dass LLMs konkurrieren untereinander zwischen kommerziell, nicht kommerziell. Meta ist ja, es gibt einige Personen, die jetzt in der Jahresvorschau gesagt haben, sie glauben, dass Meta einen Vorsprung heuer hat, weil Meta ja dieses Llama-Modell entwickelt, das ja auch offen ist und verfügbar. Und dass natürlich Facebook auch oder Meta Fehlentscheidungen getroffen hat, was oder ging nicht so auf mit den ganzen Metaverse und Mesh. Aber eben, dass sie dort den richtigen Riecher gehabt haben, was die Large Language Models angeht und dass sie da einen Vorteil sehen bei der Firma. Das fand ich auch sehr interessant, also weil man denkt ja dann eigentlich, wenn du über AI sprichst, denkst du ja meistens an Google, Microsoft, X, Nvidia, also solche Firmen, ja.
Ich habe gelesen oder gehört, weiß ich jetzt gar nicht mehr, dass viele oder einige halt gesagt haben, all diese AI-Bots oder Modelle müssen Open Source sein oder sollten Open Source sein müssen. Und, also, ja, passt irgendwie dazu, aber die Frage ist, das Modell aus China, also DeepSeek, das gesagt, den Beweis sind sie noch schuldig.
Genau, die haben jetzt einmal ein paar Statements gemacht und es gab auch Artikel dazu von Zeitungen, aber ich konnte es selbst nicht verifizieren. Ich habe auch keine direkt offene Stelle gefunden, die gesagt hat, ja, wir mit Brief und Siegel, es ist so.
Mhm.
Aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich habe nämlich letztens in einem anderen Podcast gehört, dass es in China fast so viel Developer gibt wie Einwohner in Österreich.
Naja, das ist ja rein von den demografischen Daten jetzt kein Kunststück.
Ja, aber wenn ich es nie richtig im Kopf habe, dann sind 30% aller Developer, die weltweit existieren, in China zu Hause. Und das ist dann interessant und da sieht man halt jetzt, okay, die haben viele smarte Köpfe, die halt jetzt an solchen Modellen arbeiten. Auch die wollen da mitspielen und lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen.
Ich glaube ja da in dem Zusammenhang, dass generell in Asien oder im asiatischen Raum sehr, sehr viel, ich weiß nicht, ob es nur Developer sind, aber sehr technologieaffine Menschen.
Okay.
Ja, weiß nicht, das sagt man auch, nein, sagt man nicht, aber interessant. Ich habe gehört in dem, also auch eine Prediction oder eine Erwartung für das aktuelle Jahr, dass heuer noch, fand ich interessant dabei, OpenAI die Nase vorn haben wird, ist die Erwartung von wo auch immer ich das jetzt gehört habe.
Naja, die Frage ist, wann erreichen wir dieses AGI, also dieses generelle Intelligenz, ja. Du hast ein Wort getroffen, das ich da auf meiner Liste habe, nämlich Predictions.
Ja.
Und in Vorbereitung auf den Podcast haben wir gedacht, ich könnte ja eigentlich erzählen, was habe ich so für Bücher gelesen. Und ein Buch, das ich gelesen habe, hat sich mit Forecasts und Prediction beschäftigt. Und das ist jetzt eigentlich gar nicht so, weil ich mich mit Forecasts und Predictions so auseinandersetzen möchte, sondern ich finde, dass man sehr viel lernt. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Es gab Forschungen, das heißt Good Judgment Project nennt sich das. Da treten Leute regelmäßig in den Wettbewerb über ein Jahr, wer die besseren Vorhersagen trifft.
Okay.
Das heißt, die haben geforscht, was machen gute sogenannte Forecaster. Und jetzt gibt's Forecast fürs Wetter, das war halt Geologe, Geosphere. Aber es gibt auch Forecaster für politische Ereignisse, wer gewinnt Wahlen. Es gibt aber auch Forecast für, treten gewisse Ereignisse ein. Es gibt Forecasts, wer gewinnt die Olympiade und hat die meisten Medaillen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Forecasts.
Dieses Dinge wie der Maya-Kalender hat gesagt, dass 2012 die Welt untergeht, der Forecast, oder?
Nein, das, vielleicht ist es eine Art von Forecast, aber prinzipiell, ich glaube, die meisten Forecaster werden definitiv gesagt haben, nein, das wird nicht passieren.
Und wie ist es bei den Simpsons?
Oh, die sind ja, die haben eine unheimlich gute Trefferquote. Ja,
ist das Forecasten?
Nein, das zählt, ich weiß, also da will ich gar nicht sagen, dass es unter Zufall oder Glück zählt, aber nein, es ist kein klassischer Forecast. Ein klassischer Forecast kann nämlich gemessen werden, und vor allem wichtig ist auch, und das sieht man halt oft, bei einem klassischen Forecast sagt man nicht, das und das wird irgendwann einmal eintreten, sondern du musst sagen,
wann?
Ich halte es für so und so viel Prozent wahrscheinlich, dass es eintritt bis.
Also wenn man zum Beispiel gesagt hätte, dass die Zuckerl-Koalition bis Ende Jänner fertig sein wird, hätte man sie ganz schön geschnitten.
Genau, aber das wäre schon eine sehr gute, valide Prediction gewesen. Indem du zumindest gesagt hättest, sie scheitert bis dann und dann.
Nicht scheitern, aber ich hätte gemeint, dass...
Also, oder steht, dann steht bis dann und dann.
Wenn man gesagt hat, sie scheitert, hätte man ja recht gehabt.
Und jetzt gibt es für Predictions, gibt es Märkte. Also da gibt es Märkte, da kannst du einfach sagen... Ich als Forecaster, ich bin mutig und schreibe ins Internet, was mein Forecast ist. Es gibt auch Prediction-Märkte, wo auch Geld dahinter steht, wo man Geld damit verdienen kann. Ich
muss noch eine ketzerische Zwischenfrage stellen.
Ja.
Ist dann eigentlich so ein Predictions-Markt, auch wenn ich ins Wettbüro gehe?
Ja, eigentlich ja. Es ist theoretisch Prediction. Faktisch ist es Wetten.
Aber ich meine, es ist ja so ein Forecast ist ja auch eine Wette auf ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Genau, muss halt nicht monetär sein.
Richtig,
oder
ohne Geldeinsatz. Also, genau.
Und ich finde ein paar Sachen, die ich gelernt habe, mit eben sich mit dem auseinanderzusetzen. Abgesehen davon, dass was Forecasting ist und wie es funktioniert, fand ich zwei sehr schöne Beispiele. Das erste ist, es gibt einen sogenannten Hindsight Bias. Hindsight. Also im Nachhinein. Hindsight Bias. Ich
kenne das Wort gar nicht. Hindsight.
Das heißt, das ist dieses klassische, im Nachhinein ist es eh klar, dass Nvidia-Aktien steigen, wenn alle AI-Grafikkarten kaufen.
Ja, wenn wir vorher schon alle gewusst hätten.
Richtig, genau. Und das ist der Punkt, und auf das gehen die sehr stark ein, dass wir halt im Nachhinein Dinge verklausalisieren und sagen, das war ja eh klar, dass das so und so passiert. Obwohl es in dem Moment ein Großteil der Leute nicht so gesehen hat und auch nicht voraussagen hätte können. Das zweite Spannende war, das kommt eben alles aus diesem Good Judgment Project raus und finde ich super interessant.
Aber Judgment heißt ja eigentlich beurteilen, oder?
Ja, genau, richtig. Ja.
Also und Dinge gut beurteilen und richtig verstehen. Und okay. Genau.
Ja. Da fand ich sehr interessant, die haben quasi Leute gefragt über Forecasts, dass sie Forecasts machen, dann kam das Ergebnis vom Forecast. Also sie haben es quasi gemessen, gibt es einen Wert, wie man das misst, ob du ein guter Forecaster bist oder nicht. Und dann haben sie die Leute nach einem gewissen Zeitabstand noch einmal gefragt, was ihr damalige Vorhersage war und wie gut sie gelegen sind. Und fast alle Leute tendieren dazu, sich im Nachhinein weit besser zu machen, als es tatsächlich war. Und das nicht einmal mit Absicht. Also das ist etwas in uns anscheinend,
die weit besser machen, heißt, sie wissen gar nicht mehr, was damals gesagt haben.
Gut möglich, aber wenn sie sagen, ich habe gesagt, das wird zu 50% eintreten und es ist dann eingetreten, dann sagen sie, ich habe damals gesagt, es wird zu 60-65% eintreten. Also Leute machen sich im Nachhinein besser.
Na, das ist ja, wenn man es nimmt, genau, also jetzt ein bisschen verallgemeinert, sagt man, habe ich ja gesagt.
Und das Zweite, und ich mache jetzt ein fiktives Beispiel, dass ich an etwas Echten anlehne.
Mhm.
Sag mal, du sitzt bei der Rada unten und die Rada sagt zu dir, du Christian, heute Mittag hat Schnitzel gegeben und ich würde gern ein Backhändl machen und ich hätte gern die Rezeptur, die der Colonel Sanders für KFC macht. Und dann denkt sich der Christian, ja, das wäre eigentlich wirklich interessant. Weißt du was, Rada? Ich fliege nach Amerika und ich finde die Rezeptur. Und du fliegst rüber und kommst dann drauf, das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte, von Colonel Sanders gibt es jemanden, der hat einen Nachlass und da war ein Fotobuch drinnen und in dem Fotobuch ist tatsächlich eine Notiz aufgebracht, wo drin steht, welche geheimen Gewürze der verwendet.
Ja.
So. Jetzt kommst du zurück und erzählst das ganz stolz und dann sitze ich neben dir und liest die Liste und sagst du, nein, das stimmt nicht. Und du wirst sagen, na, ganz sicher stimmt das. Ich war ja drüben, hab das geholt, das ist der Zettel, ich hab das gesehen. Und dann werde ich zu dir sagen, Christian, der Colonel Sanders hat einmal ganz am Anfang, wie er angefangen hat, das Originalrezept nach Irland verkauft an eine Person und die füllt das Gewürz heute noch so ab, wie der das damals erfunden hat.
Mhm.
Und wir brauchen nur auf die Packung schauen, sind Inhaltsstoffe drauf und wir wissen, was drin ist und deine Liste ist nicht gleich als meine. So. Der Grund, warum du aber an dem festhalten wirst, ist, dass es bei uns einen psychologischen Vorgang gibt, der sagt, je schwerer eine Information zu beschaffen ist, desto höher bewerte ich die. Und das ist ein Grund, warum selbst öffentliche Hand, Public Sector, Geheimdienste Forecaster anstellen. Weil die sagen, eine Information, die ein Spion aus China besorgt hat in irgendeinem Tresor, ist weit mehr wert als eine, die auf der Straße von einem anderen gehört habe. Mhm. Das heißt, wir bewerten Dinge, die halt schwieriger zu bekommen waren, höher. Und das ist ein Fehler, ein Kardinalfehler, wo ein Forecaster sagt, das darf ich nicht machen.
Mhm.
Ich muss immer alle Inputs, die ich kriege, gleich bewerten.
Mhm.
Und was auch rausgekommen ist, ist, dass Forecaster, gibt es ja dann noch eine nächste Stufe, Super Forecaster, dass die in einer Gruppe besser sind als einzelne Personen. Und das ist ein Vorgang. Und da finde ich wieder eben das Interessante, man lernt halt, auch wenn du Experte auf dem Gebiet bist, für das du forecastest, weil wenn du bei so Wettbewerben mitmachst, dann kriegst du Fragen zu Themen. Kann sein, dass du damit täglich Berührungspunkte hast. Also zum Beispiel, wie viele Nutzer wird es von Copilot M365 heuer geben? Wie viele Monthly Active Users? Es kann aber auch eine Frage geben, wird eine neue Fischart im Marianengraben entdeckt?
Mhm.
Und egal, ob du Experte bist oder nicht, musst du halt lernen, als Forecaster einmal dein Expertentum zurückzunehmen und in der Gruppe mal zu besprechen und dann deine Informationen preiszugeben. Und dann muss jeder aber, der in dieser Gruppe mit dir sitzt, auch wieder überlegen, messe ich dem jetzt Mehrwert zu, was der Christian gesagt hat, oder macht das für mich Sinn und muss dich auch challengen?
Mhm.
Und das sind halt so Dinge, wo ich mir denke, da kann man total viel ins persönliche Leben, aber auch ins Business mitnehmen und sich wirklich überlegen, okay, macht es Sinn?
Und vor allem, wenn man das dann wegnimmt von dieser Unschärfe des persönlichen, menschlichen Bewertens und einer KI quasi übergibt, dann sind wir da, was du hin wolltest.
Genau, das ist nämlich ein riesiger Use Case, da sind wir wieder beim Reasoning. Also ja, auch der ganze Prediction-Markt, es dreht sich alles um Agents. Die Leute bauen Agents. Du hast vorher Sportwetten erwähnt, also ich habe eben was gelesen, wo die jetzt eine AI geschaffen haben, dass ein Fußballspiel in Realtime sieht und eine visuelle Analyse macht vom Spiel.
Mhm.
Das heißt, der schaut nicht nur auf diese Einwurfstatistiken, Eckballstatistiken, Expected Goals haben wir einmal besprochen, sondern die künstliche Intelligenz schaut sich das Fußballspiel an und kann das Spiel in Echtzeit bewerten und sagen, was halte ich für wahrscheinlicher, welcher Spielausgang kommt.
Ja.
Und wir haben ja vorher über die Prediction geredet, dem Wachstum von Nvidia, das mhm. halt heuer noch einmal das Jahr von Nvidia ist, wenn man sich anschaut, was da ansteht für Investitionen. Datacenter, AI, kann ich mir das gut vorstellen. Hast du von der Keynote von Nvidia, von der Consumer Electronics in Las Vegas etwas gelesen?
Nein, aber ich bin total gespannt, was du jetzt davon erzählst.
Also ich glaube, das Gesprächsthema Nummer eins war die Jacke, Also der CEO von Wieder dürfte eine Lederjacke angehabt haben,
okay,
wo man sich nicht sicher ist, ob das jetzt eine nicht echte Lederjacke ist, eine Kroko-Lederjacke oder eine Schlangenlederjacke. Also die war schon sehr speziell in Schwarz gehalten.
Gab es dann Wetten dazu?
Nein, es gab keine Wetten dazu, weil es war das Gesprächsthema am nächsten Tag, was der für eine Jacke hat. Neben dem, dass der die vollmundige Ansage gemacht hat, dass die Grafikkarte, die 5070, sein mittleres Modell heuer, besser ist als das Flaggschiff-Modell vom letzten Jahr um 30-40%.
Naja.
Das ist jetzt einmal ein Versprechen, das Nvidia gemacht hat auf ihren Slides. Jetzt muss man sich die ersten Testergebnisse anschauen, die ersten Benchmarks.
Mhm.
Aber das bringt natürlich Leute zur Verzweiflung, die jetzt gerade das Top-Modell für viel Geld gekauft haben und jetzt kriegt man das kleinere, mittlere Modell mit derselben Performance, aber man vermutet, dass sie da ein bisschen mit den Einstellungen und 4K und DSS und Raytracing, dass sie das mit einfließen haben lassen. Und auch Nvidia wirbt bei Grafikkarten schon mit AI und sagt, wir tun da aus 1 Pixel 4 Pixel machen mit der AI und deswegen schaut das so toll aus und ist so flüssig.
Ja, aber es ist halt bei vielem, wo man sich auch Gedanken drüber macht, soll ich jetzt das Modell nehmen oder dann, wenn das nächste kommt, viele dieser Dinge, egal zu welchem Zeitpunkt ich mich dann für einen Kauf entscheide, ist innerhalb kürzester Zeit wieder nicht mehr das Neueste.
Es ist leider bei Elektronik generell der Fall.
Ja, also bei, Autos oder Schuhen oder was auch immer.
Ja. Also, aber wenn wir bei der CES sind, ich habe jetzt ein Rätselspiel für dich.
Ah, ein Rätsel.
Ich mache jetzt, ich zähle jetzt 5 Produkte auf und du errätst, welches Produkt nicht echt ist.
Okay.
Auf der CES wurde vorgestellt ein Löffel, der nach Salz schmeckt, weil zu viel Salz gegessen wird, also vor allem in verarbeiteten Produkten, Lebensmittel. Und damit man eben nicht mehr so viel Salz in die Suppe tun muss, schmeckt der Löffel nach Salz.
Okay.
Das zweite ist ein Staubsauger, ein Roboterstaubsauger mit einem Arm, der, wenn ein Socke oder ein Lego-Teil herumliegt, mit diesem Arm aufnimmt und in einen Karton oder in einen Bereich tut, wo er so Dinge ablegen darf. Das dritte ist, die Firma Enron hat ein Ei vorgestellt, also das ein kleiner Nuklearreaktor ist, womit man daheim Strom erzeugen kann. Das vierte ist ein kleiner Ventilator in Katzenform, der heißt Neko Cheetah. Und diese kleine Katze gibst du auf deinen Teebecher und die pustet dir deinen Tee kühl.
Ah, super. Jetzt frage ich stellvertretend für die Zuhörer und die Zuhörerinnen, was heißt Neko Cheetah auf Deutsch?
Ja, das heißt irgendwie kleine Katze auf Japanisch.
Kleine Katze,
oder so.
Die den Tee blost.
Und das fünfte und letzte ist, LG hat einen transparenten Fernseher vorgestellt, den du wirklich komplett transparent schalten kannst. Du kannst durchschauen und kannst aber gleichzeitig auch was drauf projizieren. Ist vor allem interessant, wenn man halt zum Beispiel Büroräume hat mit viel Fenster, dann könntest du halt rausschauen und die Berge sehen und siehst trotzdem, was sich auf dem Video abspielt. Schwierig, oder?
Naja, ich habe fast den Verdacht, dass es nicht so schwierig ist, aber wahrscheinlich lehne ich da jetzt sehr weit aus dem Fenster und bin dann erst am Holzweg, vermutlich.
Okay.
Aber ich würde einfach sagen, dass die Möglichkeit Nummer 1,
ja,
da sehe ich den Zusammenhang mit der CES, ehrlich gesagt, kaum bis gar nicht. Außerdem trägt es auch nicht dazu bei, dass man weniger Salz isst, wenn der Löffel auch gesalzen ist. Und du hast doch nicht gesagt, welche Firma, und es war weniger Information als bei den anderen.
Okay.
Also ich würde einfach jetzt sagen, der Löffel aus Salz ist Humbug.
Nicht aus Salz, also den gibt es tatsächlich.
Der halt nach Salz schmeckt.
Das ist ein Löffel, der nach Salz den schmeckt.
Wirklich.
Den gibt es wirklich, ja. Okay. Den haben sie auch tatsächlich. Also eigentlich haben sie alles vorgestellt. Ja. Ein Produkt wird es nie geben. Also nein, der Löffel hat irgendeine chemische Sache drauf und das soll tatsächlich für dich nach Salz schmecken, damit du weniger Salz in deine Lebensmittel tust, wenn du die isst.
Ach so, okay, alles missverstanden.
Und zwar, die Firma Enron,
ja,
ist in der jüngeren Geschichte bekannt für einen Riesenskandal und hat ja massive finanzielle Probleme gehabt.
Mhm.
Die haben tatsächlich auf der CES einen Nuklearreaktor vorgestellt, der so groß ist wie so ein mittelgroßes Ei, der dein Haus mit Strom versorgen soll. Also das ist natürlich nicht echt. Also den haben sie zwar vorgestellt und announced, aber wir können uns in die Garage keine kleinen Atomreaktoren stellen in Zukunft.
Noch nicht.
Alles andere gibt es tatsächlich, tatsächlich vorgestellt.
Wild.
Ich finde die Katze ja super. 25 Euro soll sie kosten und boostet deinen Teekühl.
Ja, dann ist es kalt.
Und vor allem auch, dass sie quasi Wert drauf legen, dass der wirklich drauf pustet, so wie du das auch machen würdest.
Ja. Und während er auf einer Heizplatte nämlich steht.
Sehr, sehr niedlich, die Katze. Also ich gebe in die Shownotes einen Link rein, müsst euch die Bilder anschauen. Dementsprechend CES, Consumer Electronics, immer in Las Vegas, wichtige Messe für alle Elektronikhersteller, aber auch alles, was rundherum ist, auch Wearables. Und ich glaube, einer der meistbesuchten und wichtigsten Messen im Jahr zu dem Thema. Vor allem, wenn man sagt, okay, was möchte ich mir heuer anschaffen? Weil da kriege ich ja Idee, okay, ich weiß, der neue Staubsauger, es war Roborock übrigens, die diesen mit dem Arm auch vorgestellt haben. Kommen neue Staubsauger, neue Monitore, neue Grafikkarten, das wird alles immer dort vorgestellt. Jetzt habe ich noch zwei Themen. Wenn wir schon bei Produkten sind, hast du zu Weihnachten was geschenkt bekommen oder hast du dir selber etwas gekauft?
Ich habe mir selber eine neue Drohne angeschafft.
Okay.
Die DJI Neo, weil die erstens sehr handlich und klein ist, weil ich für die nicht notwendigerweise eine Steuereinheit brauche. Ich kann es wohl steuern mit Handy oder mit einer Fernsteuerung, aber ich kann sie auch einfach über 1, 2, 3 oder 4 Knopfdrücke dazu bringen, einen Droney oder eine 360 Grad oder mir zu folgen oder ein, weiß gar nicht, wie das heißt, wenn die Drohne so nach oben weg zoomt. Beziehungsweise kann ich die Position noch nach Belieben belegen und ich könnte sie, oder ich kann sie auch mit dem Smartphone steuern. Und ja,
wie was, ein kleines. Was wird dein Einsatzgebiet sein?
Ja, möglicherweise Hund, Kinder.
Ah ja, okay.
In dieser Richtung.
Ja, typisches Haben ist besser als Brauchen, verstehe ich.
Ja, es ist so ein absolut. Also ich würde nicht behaupten, dass man es braucht.
Okay.
Aber es ist sicher schön oder nett, das zu haben. Es ist halt ein Spielzeug.
Dann habe ich was Ähnliches. Ich habe etwas, was man nicht zwingend braucht, aber wenn man es hat, ist es sehr cool. Ich bin ja Allergiker.
Mhm.
Und ich habe mir jetzt so einen Luftfilter gekauft, der im Sommer die Luft filtert und kühl rauspustet.
Mhm.
Denken sich die meisten, Moment, es ist Jänner, was macht der Pollen? Das ist ja noch, also bei uns ist ja Eis und friert, das ist richtig. Die gibt's jetzt mit einer Luftbefeuchterlösung. Das heißt, er ist ein Purifier and Humidifier. Also er macht auch die Luft schön feucht.
Aber wenn es von Dyson ist, habe ich das Gleiche.
Genau, das ist von Dyson. Und ich bin super begeistert, weil wir haben eine Fußbodenheizung und es ist wirklich trockene Luft, die vor allem auch aus dem Heizraum kommt. Wir haben aus Gründen ist es bei uns jetzt relativ warm. Mhm. Und ich finde, das ist ein Gamechanger. Es ist komisch. Meine Frau schwört überhaupt drauf. Also die ist ja super, super, super begeistert davon. Weil sie sagt, sie hat am nächsten Tag, sie merkt es in die Nebenhöhlen und in der Nase. Und ich finde es einfach angenehm. Und vor allem, der kann ja sowohl nach vorn als auch nach hinten die Luft auslassen.
Ja.
Und im Sommer will man es wahrscheinlich kühl haben.
Genau.
Und im Winter habe ich es jetzt einfach nach hinten gestellt.
Richtig, genau gleich gemacht.
Wie viel Prozent Luftfeuchte erreichst du? Weil das ist noch ein bisschen der Knackpunkt, den wir haben. Weil sobald wir lüften, sinkt sofort wieder ab auf 38-40%. Und er rennt bei uns quasi immer auf 70% Wunschluftfeuchte und Stufe 4. Und so 45-48 ist oft das Maximum, was wir erreichen, weil dann lüften wir wieder und dann ist sie quasi wieder herunten.
Nein, ich habe ehrlicherweise immer auf Auto laufen eigentlich.
Okay. Rennt immer?
Mehr oder weniger, ja.
Okay. Das heißt, du füllst alle 2 Tage nach und...
Nein, das geht öfter. Da braucht der, der ist da viel leid. Halt, also bei mir hält es zumindest viel länger als 2 Tage.
Ich muss alle 2 Tage nachfüllen?
Wirklich?
Ja?
Nein, also ich bin nicht mal alle 2 Wochen, glaube ich.
Okay. Dann hast du nicht so viel Luftfeuchte wahrscheinlich eingestellt, oder?
Ich habe, wie gesagt, ich habe es gar nicht. Ich habe es einfach auf Auto.
Okay. Und nutzt du die App, um zu steuern oder die Fernbedienung?
Nein, dann habe ich doch einen anderen, weil ich für meinen gibt es keine App-Steuerung.
Ah ja, okay. Nein, meiner nutzt Wi-Fi. Und du kannst sowohl mit Fernbedienung als auch mit der App steuern. Dann kannst du auch, ich finde das total interessant, der hat ja lauter Sensoren drinnen, dann kannst du in der App schauen, die Statistiken, wie quasi der Sauerstoffgehalt ist und wie der Gehalt ist und die Luft, die Feinstaubverschmutzung und so weiter. Ganz spannend.
Ne, das habe ich tatsächlich nicht. Aber, wenn ich sagen wollte, ich habe auch einen Innenaußen, also einen Außenthermometer, einen Innen in mehreren Räumen und der misst auch die Luftqualität.
Okay.
Und der hat auch also den interessanten Effekt, jedes Mal, wenn man das Fenster aufmacht und lüftet, geht die Luftqualität komplett runter.
Habt ihr Straße, Autobahn in der Nähe? Feinstaub, Industrie.
Ja, es ist halt am Rande von Wien. Also
okay.
Die Autobahn ist nicht ganz in Hörweite, aber es ist eine Verbindungsautobahn.
Aber würdest du ihn wieder kaufen? Also findest du, es hat den Effekt, den du dir erwünscht hast? Oder denkst du, naja, war nett, aber ist nicht der Gamechanger für mich?
Nein, wahrscheinlich. Also es gibt andere Dinge, die mehr Effekt haben. Ich meine, ich finde es total witzig, aber das Ding ist ja auch unverhältnismäßig teuer.
Ja. Aber was ist dann das Gadget, wo du sagst, das war der Gamechanger zu Hause? Okay.
Immer noch.
Ja, das verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen. Und fällt da was Zweites auch noch ein?
Ein zweiter Game-Changing-Investment. Also ich finde mein Formel-1-Rig, mit dem ich Formel-1-Rennen spiele, sehr, sehr cool. Ich mag meinen Fernseher auch total gern und die Xbox. Okay.
Ja, also, gut, aber das ist jetzt kein klassischer Game-Changer mehr. Also der Sprung auf OLED war für mich einer. Aber wenn du Gaming-Rig sagst, ich habe letztens wieder ein kurzes Video gesehen, da haben sie gesagt, die Top-Fahrer der Zukunft und auch jetzt, alles Gamer. Also ist das ein Zufall, dass die das als Hobby haben, oder wird das Gaming schon so realistisch, dass das als Training zählt?
Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, die Simulatoren, die ja im Endeffekt nichts anderes sind als hochprofessionelle Rigs und Xboxen, die sind schon sehr, also ich habe schon das Gefühl, dass es total real ist und ich kenne die Rennstrecken alle jetzt mit den Kurven und Verlauf und weiß, wann man wo bremst und warum, und es ist schon.
Okay.
Macht schon was.
Nächstes Jahr Ersatzfahrer Ferrari Christian Keimel.
Ja. Ein Freund von mir fährt deutlich besser als ich.
Okay.
Und sagt aber, also um da mit den besseren Gamern mitspielen zu können, musst mindestens 8 bis 12 Stunden am Tag herumfahren. Also das ist schon richtig Time Investment.
Okay.
Also eher nicht mehr für mich.
Okay.
Ersatzfahrer bei Ferrari.
Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass wir uns das alle zu naiv vorstellen von Simulationen her. Die haben irgendwie aufgeschrieben, wie viel Kilo man aufwenden muss, um dieses Auto zu bremsen. Und dass das für eine normale Person schon schwierig genug ist, das im Stand zu machen. Und das quasi bei 300 km/h mit die G-Kräfte da auf die Bremse zu treten, ist ein ordentlicher Sportakt.
Ja, was dir mit Bremse treten, bin ich dann überhaupt der falsche Ansprechpartner. Ich mache Handcontrols.
Ah ja, ja gut. Aber das... Ich fand das halt beeindruckend, dass man über das nicht nachdenkt, weil man daheim im Auto drückst auf die Bremse. Ja, zum Abschluss, bevor wir die Aufnahme beenden, normalerweise gibt es ja immer so ein Recap, wo man am Ende vom Jahr sieht, man, welche Musik hat man am meisten gehört, welche Podcasts. Ich schaue mir immer gern an die Google Trends. Was waren so die meistgesuchten Begriffe? Und jetzt sind wir wieder im Nachhinein, ist es eh klar. Der Top-Trend-Begriff des letzten Jahres auf Google war Europameisterschaft.
In der Fußball-Opa.
Ja. Platz 2 war Taylor Swift.
Ja, okay, macht Sinn.
Platz 3 in Österreich, übrigens die Lena Schilling, Kandidatin der Grünen für die EU-Wahl.
Ah, ja.
Spannend, dass es die so weit geschafft hat. Also die war gleich hinter der Taylor Swift.
Spannend.
Nummer 4 ist Regenwarnung. Und Platz 5 in Österreich war trotzdem die US-Wahl. Also anscheinend ist der Österreicher interessiert an der US-Wahl.
Ich glaube nicht nur der Österreicher.
Nein, es geht ja um die Top-Trends in Österreich.
Ja, ja.
Die Nationalratswahl und die EU-Wahl waren nur Platz 7 und 8. Also die Leute googeln mehr die US-Wahl, als dass sie das für die Wahlen
sehen. Das muss man halt sagen, es ist auch deutlich präsenter in diversesten Medien.
Ja, was ich interessant finde, ist, dass da läuft gerade eine Studie, dass man theoretisch anhand der Google-Suchen und Trends auswerten kann, ob lokal gerade Grippewellen stattfinden, weil die Leute Symptome googeln und Medikamente googeln. Und man so theoretisch Vorhersagen treffen kann, wie viel Ärzte man in den nächsten Wochen brauchen wird und wie viele Krankenstände es gibt. Und also wenn man das aus der Perspektive sieht, dann haben wir noch relativ viel, wie sagt man da, vor uns im Sinne von...
Aber das ist jetzt wieder so ein Beispiel, wo sich der Kreis ein bisschen schließt zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die Nutzung von KI, um eben nicht wesentlich komplexere Fragestellungen zu adressieren, als eine Zusammenfassung der letzten E-Mails. Eben, dass man diese Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, politische Umgebung und so mit berücksichtigt und dann halt eben mit dem Reasoning auch eine wirklich einen Sparring-Button hat, mit Meinungen, und wo man halt echt Zeit sparen kann.
Und dann gibt's noch von Google zwei Kategorien, die Was- und die Wie-Fragen. Die Was-Fragen war Platz 1, Wespenstich, was tun. Die zweite Frage war, und das ist auch sicher Trend vom Jahr 2024, was ist Dubai-Schokolade?
Ja.
Und die dritte Frage ist, was soll ich wählen, Österreich? Also das waren die drei Was-Fragen. Also das ist auch wieder ein bisschen eigentlich spannend, das reflektiert die Trends und was uns bewegt hat letztes Jahr wieder. Und bei den Wie-Fragen, das ist überhaupt ganz interessant, wie lange dauert ein Handballspiel?
Völlig wurscht.
Die zweite Frage, wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Und die dritte Frage war,
8 Ecken.
Wie entstehen Polarlichter?
Wie viele Ecken hat ein Stoppschild?
Spannend, oder?
Und 8 Ecken stimmt, oder?
Ja, aber ich bilde mir ein, dass das war irgendein Trend oder aus irgendeinem Video hat irgendwer gesagt, googelt das einmal alle. Ich glaube, das war irgendein Comedian, der auf TikTok viral gegangen ist. Mhm. Und wenn du nach dem googelst, kommt quasi ein Bild von ihm. Also ich glaube, das ist so der Zusammenhang von, wie viele Ecken hat der Stoppschild.
Viral gegangen auf Google, nein, nicht auf Google, auf TikTok. Also es sagt,
genau.
Das hat mit nichts von all dem, was wir besprochen haben, zu tun, aber ich fand das so lustig aus Saturday Night Live, diese Sketches von George Washington, wo er halt quasi auch parodistisch sagt, we're living in a country where the most played game is football and you throw the ball with the hand. Und lauter solche Beispiele. Und zum Beispiel a dozen or is another word for 12. Und dann sage ich, ja, in bestimmten anderen Situationen sagst du, no, you don't say dozen here. Und das ist okay, extrem lustig, wie ich finde. Also das holt mich sehr, aber jetzt bin ich komplett falsch abgehungen.
Oder? Ja. Ja, aber Christian, ich finde, vielleicht ist das ein guter Punkt, den Podcast zu beenden. Ja, schön, dass du da warst.
Es hat mich gefreut, dich wiederzusehen, lieber Daniel.
Und ja, bleibt uns gewogen, hinterlasst uns positives Feedback, wenn möglich, auf den Podcast-Plattformen. In diesem Sinne,
die einzige Konstante
bleibt die Veränderung.